Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fragen rund um die Bibel. Mein Name ist Thomas Dirksen und ich heiße Sie herzlich willkommen bei dieser neuen Ausgabe. Heute soll es nicht darum gehen, dass ein Dozent vom IBA hier Stellung nimmt zu gewissen Fragen. Auch werde ich heute kein Programm oder keine Ausgabe durchbringen, sondern Jimmy Hong. Jimmy Hong ist bekannt dafür, dass er Videos auf seinem YouTube-Kanal hochlädt, wo es dann spezifisch darum geht, die Bibel in ihrem Kontext zu verstehen. Ich habe mich mit Jimmy in Verbindung gesetzt und er hat auch zugestimmt, sein Material zu brauchen, auch hier für Fragen rund um die Bibel, weshalb ich entschieden habe, passend zu Weihnachten eines seiner Themen aufzugreifen, wo es dann darum geht, den Prolog zum Matthäusevangelium zu verstehen, wenn wir uns fragen, weshalb schreibt Matthäus erst einmal über die Genealogie, also die Vorfahren von Jesus, und beginnt nicht direkt mit dem Geschehen der Geburt Jesu, also wozu noch dieser kleine Prolog zum eigentlichen Geschehen. Und da hat Jimmy Hong eine äußerst interessante Ausgabe drüber gemacht und sie hochgeladen und die möchte ich heute hier wieder durchgeben. Ich bedanke mich im Voraus, dass du eingeschaltet hast und wünsche dir Gottes Segen beim Zuhören.
Niemand erzählt eine Geschichte oder schreibt ein Buch und startet mit einem Geschlechtsregister, außer eben Matthäus, der Augenzeuge und Biograf von Jesus. Und als wäre das nicht eine Zumutung genug, beinhaltet diese Liste Namen, die doch sehr dubiose Gestalten sind. Und warum Matthäus mit einem Geschlechtsregister beginnt und was das mit uns zu tun hat, das erkläre ich uns hier. Wer liest nicht gerne Namenslisten und Stammbücher? Niemand natürlich. Im alten und antiken Judentum waren allerdings diese Ahnenreihen von hoher Bedeutung, weil man hätte sich auch steuerliche Vorteile erhoffen können, wenn es da irgendwelche Querverbindungen zu Berühmtheiten gäbe oder Königen. Und so hat man dann eben diese Ahnenreihe genommen und auch platziert in ihrer Tradition. Und bei Matthäus ist das allerdings so, wenn wir uns die Ahnenreihe von Jesus anschauen, dann bewirkt es eher das Gegenteil. Da sind jetzt nicht so die Berühmtheiten, wo man denken würde, wow, 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 hier, ich gebe dir Rabatt, sondern hier finden wir doch sehr dubiose Gestalten. Es beginnt gut mit Abraham, dem Vater unseres Volkes, und Isaac und so weiter. Aber das Ganze, das kippt dann irgendwann. Und wenn wir da genauer hinschauen, dann ist das eigentlich schon damit gekippt, dass Matthäus eben Frauen erwähnt. Sehr ungewöhnlich zu eben der damaligen Zeit, die mit in die Ahnenreihe reinzunehmen. Und das sind jetzt noch nicht einmal Frauen, wo man sagen würde, das sind jüdische Heldinnen, wie zum Beispiel vielleicht Sarah, Rebekka, Lea und Rahel. Nee, das sind dann doch andere Frauen, die er hier nennt. Das sind nämlich ausländische Frauen. Oh, ups, das ist schon ein ganz großes Problem mit teilweise sehr zweifelhaftem sexualethischem Hintergrund. Und damit möchte nämlich Matthäus dann auch von allem Anfang eben auch zeigen, dass die Gemeinde Jesu eben auch eine Bewegung ist, die mit gesellschaftlichen Grenzen dann auch sie überwindet. Und dass man eben auch die Außenseiter mit reinnehmen darf. Heiden, Ausländer, du und ich, die wir eigentlich vom Blut her in dem Judentum vielleicht keinen Platz hätten. Und die Frauen aus dieser Familie, aus der Ahnenreihe von Jesus, sind eben hier auch erwähnt in diesen Versen, in den ersten Versen des Matthäusevangeliums: Tamar, Rahab, Ruth und Bathseba. Ich werde heute ein bisschen über Tamar sprechen. In der nächsten Episode geht es um die anderen drei Frauen. Aber alle vier sind keine Jüdinnen. Und sie unterbrechen, wenn du so willst, die makellose Ahnenreihe von Jesus mit Abraham, Isaac und Co. Und doch kommt durch sie Jesus zur Welt. Und das muss uns mal klar werden, also der verheißene Messiah. Was ist das nicht alles auch für ein Statement? Hier sehr bemerkenswert, keine Schönfärberei in der Ahnenreihe von Jesus. Hier wurde jetzt nicht irgendwie gefeilscht und gedacht, okay, komm, wir nehmen irgendwie nur die Best-of oder so, sondern hier knallhart, so wie es eben auch war. Und Matthäus stellt sicher, dass das festgehalten wird. Kein Vertuschen von schwarzen Schafen in seiner Familie. Und bei Gott zählt offensichtlich nicht die Herkunft. Und genau das ist der Punkt von Matthäus. Die Vermutung ist stark, dass die ursprünglichen Empfänger des Matthäus-Evangeliums jüdischstämmige Christen waren. Und sie hatten zum Teil auch berechtigt, aber sie hatten eben auch Vorbehalte gegenüber nicht-jüdischen Menschen. Und hier der erste absolute No-Go-Vers in den Ohren der Juden. Die nächsten drei kommen dann, wie gesagt, in der nächsten Episode. Das steht in Matthäus Kapitel 1, Vers 3. Juda aber zeugte Peres und Serach von der Tamar. Also das ist schon sehr kritisch, weil zu einem ist Juda mit Tamar gar nicht verheiratet. Und was bewirkt das nicht alles für Diskussionen, so vorehelicher Sex und so weiter, ist hier nicht das Thema. Das eklatante Element an diesem Satz ist eben die Tatsache, dass Tamar nicht die Frau von Juda ist. Also, und hier spreche ich auch nicht von Ehefrau, sondern die Beziehung zwischen Juda und Tamar ist tatsächlich ein Schwiegervater, der Sex hatte mit seiner Schwiegertochter und dass daraus eben Peres und Serach entstanden sind, die Vorväter eben von Jesus. Was für ein Skandal. Und wir lesen es tatsächlich, dass Juda seine Schwiegertochter schwängert in 1. Mose Kapitel 38, die ersten Verse in dem Abschnitt kann man es nachlesen. Also Juda ist es so, gibt seinen ältesten Sohn eben auch der Tamar. Sie leben miteinander, haben keine Kinder, der älteste Sohn stirbt. Und laut Tradition ist es so, dass der jüngere Bruder eben hinhalten muss und sagt, okay, das Erbe, Nachkommenschaft ist uns so viel wichtiger, deswegen muss nun Tamar den jüngeren Bruder ihres verstorbenen Mannes nehmen, Onan. Und Onan aber, der dachte sich so, okay, sie haben Sex, allerdings lässt er den Samen fallen, so heißt es. Also in anderen Worten, er wollte seine Frau oder seine die Ex-Frau oder die Witwe seines verstorbenen Bruders, die will er nicht schwängern. Warum will er sie nicht schwängern? Hatte folgenden Hintergrund, er hatte Angst um sein Erbe, weil er dachte sich, wenn Tamar jetzt schwanger wird von mir, dann wird nämlich dieses Nachkommen, sein Kind, mehr erben als er selbst. Und deswegen hat er den Samen fallen lassen. Ich kann mich noch an Diskussionen erinnern, ob denn Selbstbefriedigung nun biblisch okay sei oder nicht sei. Und da habe ich Onan dann schon mal in diesem Zusammenhang gehört. Also natürlich habe ich auch meine Meinung dazu, was die Bibel dazu sagt, zur Selbstbefriedigung. Aber Onan eben hier heranzuziehen, finde ich doch etwas sehr weit hergeholt. Das ist hier nicht das Thema. Nun muss der dritte Sohn ran von Juda. Der erste Sohn ist verstorben, Onan ist verstorben, nun der dritte Sohn. Und der Vater Juda bekommt ein bisschen Angst, denkt so, ja, das ist nicht irgendwie ganz koscher hier, meine Söhne sterben, meinen dritten Sohn möchte ich gar nicht hergeben, muss ihn aber hergeben, jüdisches Gesetz und so weiter. Und was er aber macht strategisch, ist, dass er auf Zeit spielt und sagt, ja, ich gebe dir meinen Sohn, aber gib ihm nicht her. Tamar, sie checkt das irgendwann und sagt, okay, ich muss mein Schicksal selber in die Hand nehmen. Was macht sie? Sie sagt, dann hole ich mir mein Erben und mein Nachkommen von Juda selbst, indem sie sich als Prostituierte verkleidet. Sie verkleidet sich als Prostituierte, stellt sich eben an einem Ort, wo sie weiß, dass Juda vorbeikommen wird. Und genauso passiert es eben. Sie haben Sex und sie wird schwanger und hat ihren Nachkommen. So, und das Krasse eigentlich an der ganzen Geschichte ist auch irgendwie, dass Tamar ja so das letzte ihr verbliebene Mittel dann auch irgendwie nutzt, aber irgendwie krass, dass das Ganze auch aufgeht, denn sie weiß, dass Judah anhalten wird und sie für Sex nehmen wird. Also so zeugt der Schwiegervater mit der Schwiegertochter einen Ahnen von Jesus. Ja, also das ist ja schon mal ungeheuerlich. Also man könnte geneigt sein, Tamar eben für ihr Verhalten zu richten. Und genau das passiert damals auch, dass die ganze Sache auffliegt. Und Judah will Tamar eben richten lassen. Aber sie weiß ja ganz genau, aha, du willst mich richten lassen. Denn weißt du denn, von wem das Kind ist? Ding, 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 es ist von dir. Und so ist Judah auch überführt und muss sich eben der richtigen Interpretation dieser Geschichte eben stellen. Lesen wir in 1. Mose Kapitel 38, Vers 26. Sie ist gerecht, ich nicht, denn ich habe sie meinem Sohn Schela nicht gegeben. Also es zeigt schon hier, dass Tamar so schlimm das Ganze ja auch irgendwie für sie aussieht und auch in unseren heutigen Werten und auch in unserer heutigen Vorstellung, das geht nicht in Ordnung. Aber in der damaligen Zeit, das muss uns einfach auch nochmal bewusst sein, war das so, dass es für sie keine Versicherung gab und keine Sicherheit gab, wenn sie keine Nachkommen hatte. Und man muss sich vorstellen, sie als Frau, Ausländerin, keine Nachkommenschaft, das war einfach auch das Ende für sie. Und das mag für uns alles irgendwie nicht richtig sein und absolut falsch sein, aber so, das müssten wir auch in der damaligen Kultur auch lesen. Und hier gab es für sie dann auch keine Gerichtbarkeit an dieser Stelle, dass ihr jemand geholfen hätte mit Sozialleistungen oder so. Und so hat sie sich als Frau und auch als Recht, als Ausländerin benachteiligt gefühlt. Und deswegen wehrt sich auch Tamar, handelt so, wie sie gehandelt hat, sorgt für sich selbst. Und die Beurteilung ist eben, dass Tamar, dass sie sich nach den richtigen und wichtigen Werten der damaligen Zeit auch handelt und nicht eben aus Egoismus oder aus Kinderwunsch oder sonst dergleichen. Tamar handelt hier in dieser Geschichte gerechter als der jüdische Erzvater Judah. Und Tamar, eben eine ausländische, nicht berühmte Frau mit dubiosem Ruf, die gerechter lebt als der jüdische Stammvater Judah, das will Matthäus hier in Matthäus Kapitel 1, Vers 3 sagen. Gehen wir zurück in die Zeit von Jesus. Warum fügt der Autor Matthäus eben Tamar in diese Ahnenreihe von Jesus rein, anstatt irgendwie die berühmten Matriarchen? Er setzt sie hier rein, er setzt hier auch einen Schwerpunkt, um den jüdischen Lesern eben auch zu verstehen zu geben, dass es da draußen bei den Ausländern Menschen gibt, die möglicherweise gerechter sind als die Menschen im eigenen Volk. Und das selbst, wenn ihr Leben von außen gesehen ziemlich unmoralisch aussieht. Das ist doch mal eine Weihnachtsgeschichte, oder? Ich möchte ein Fazit ziehen. Matthäus entgegnet uns am Anfang des Buches mit dieser genialen Ahnenreihe von Jesus, um auch den Vorbehalten seiner Leser gegenüber Menschen, die aus seiner Sicht zu verachten und vermeiden sind, und setzt eben hier ein Statement und sagt diesen Lesern, dass diese Vorbehalte abgebaut werden müssen gegenüber diesen Menschen, selbst wenn sie nicht zur sozial-religiösen Gruppe gehören, und dass es Menschen gibt, die dann aber doch gerechter leben und mehr Glauben an den Gott der Bibel haben als sie selbst. Und das Hochinteressante ist, dass Matthäus das sich nur am Anfang seinen Lesern zu verstehen gibt. Das zieht sich durch sein ganzes Evangelium bis auch in seinem letzten Kapitel. Wir finden das im ersten Kapitel hier in dem Stammbaum Jesu und im Geschlechtsregister und in Kapitel 28, sehr, sehr bekannt, aber in diesem Zusammenhang schließt sich der Kreis. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Darum geht zu allen Völkern. alle Menschen möchte Jesus zu sich rufen. Und wenn das mal nicht eine Botschaft für Weihnachten ist. Jede gute Story lebt davon, dass ihre ganze Geschichte erzählt wird. Kontext ist King. Also die Ahnenliste von Jesus zeigt uns hier ganz, ganz deutlich, er liebt Menschen und er liebt alle Menschen. Und er ruft sie dazu auf, eben Teil seines Volkes zu werden, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer ethischen Zugehörigkeit, sozialem Ruf, Qualität ihres moralischen Lebens, was auch immer. Der Gott der Bibel liebt und ruft jeden von uns, an ihn zu glauben, und das gilt auch uns. Und hier finden wir eben neben Maria vier Frauen. Wir finden zum Beispiel in Matthäus Kapitel 1, Vers 5, Salomon zeugte Boas mit der Rahab. Aha, hier haben wir die ausländische Frau namens Rahab, steht mit ihrer Biografie absolut im Kontrast zum jüdischen Mann namens Achan aus dem Stamm Juda. Das können wir alles nachlesen bei Josua Kapitel 1, Vers 7. Rahab ist im Unterschied zu Tamar, von der wir das letzte Mal gesprochen haben, dass sie sich als Prostituierte verkleidete, um ihren Schwiegervater dann ins Bett zu kriegen, ist hier bei Rahab eine tatsächliche Prostituierte, von der wir hier sprechen. Sie versteckt sich oder sie versteckt unter ihrem Dach die Spione von Israel. Das ist uns vielleicht ganz bekannt in der Stadt Jericho. Und damit zeigt sie, dass sie dem Gott Israels mehr vertraut als den Göttern ihres eigenen Volkes. Und was für ein Kontrast in dieser Geschichte, weil während die Nichtjüdin Rahab dem Volk Gottes mit dem Verstecken der Kundschafter dient, erweist sich eben der Jude Achan als Verräter am Volk Gottes, indem er nämlich dann mit dem Sturm in Stadt Jericho hat er sich die Beute genommen und verbotene Beute genommen und unter seinem Zelt versteckt. Seine Familie wusste davon und musste dafür dann auch mit dem Leben bezahlen. Das Fazit der Geschichte ist, dass die ausländische Prostituierte Rahab mehr Glauben hat als der Jude Achan. Und Matthäus möchte hier exakt hier diesen ursprünglichen Empfängern, also jüdische Christen, klar machen, dass die Heiden, in dem Fall die Kanaaniter, die dem Gott Israels vertrauten, dass sie willkommen sind als Teil des Volkes Gottes. Und gleichzeitig waren eben auch Juden da, die sich durch ihr Verhalten als de facto ungläubige Menschen zeigten und in ihrer Beteiligung am Volk Gottes eben gefährdet sind. Und das ist das Anliegen von eben von Matthäus, dass er sagt, ja, das ist egal, was für einen Hintergrund du hast, du bist willkommen im Volk Gottes. Was ist das für eine Weihnachtsbotschaft? Dann kommt in demselben Vers, Boas zeugte Obed mit der Ruth. Nun, Ruth ist eine Moabiterin. Und die Geschichte von Naomi und Ruth kennen auch so einige, aber Frauen aus Moab waren für Juden ein absolutes No-Go. Das liegt daran, nicht nur, weil sie Ausländerinnen waren, sondern weil sich der Präzedenzfall aus der frühen Geschichte Israels tief eingeprägt hat und auch eingebrannt hat in die nationale Seele. Weil nämlich das als das Volk Gottes bei Schittim lagerte, begannen nämlich die Männer, sich mit moabitischen Frauen einzulassen. Und die Moabiterinnen, die luden eben auch die Männer ein, auch zu den Opferfesten mit dabei zu sein und zu Ehren ihres Gottes zu feiern. Und die Männer aßen von dem Opferfleisch und warfen sich anbetend vor den Moabitern Gott zu Boden. Alles vorzufinden in 4. Mose 25. Also moabitische Frauen waren eben nicht nur verführerisch in ihrer Schönheit, sondern auch in Bezug auf ihren Glauben. Doch Jesus hat eine Moabiterin in seiner Ahnenreihe. Ist das nicht heftig? Sie wird ein Vorfahre von Jesus eben hier genannt und sie wird eben genannt, weil sie mit Leib und Seele dem Gott Israels anhängt. Das lesen wir dann in Ruth Kapitel 1, Vers 16. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott, sagte sie damals ihrer Schwiegermutter Naomi. Und dieses Bekenntnis ist erstaunlich, denn von diesem Gott ihrer jüdischen Schwiegermutter Naomi hat Ruth bis zu keinem Zeitpunkt oder jenem Zeitpunkt nur Enttäuschendes erlebt. Also, das müsst ihr euch vorstellen, also ihre Schwiegermutter war jetzt nicht so vorbildhaft in diesem Glauben an ihren Gott, dass eine moabitische Frau Ruth gesagt hätte, oh Mann, diesem Gott muss ich auch folgen. Und sie ist diesem Gott nicht gefolgt aufgrund ihres Mannes, weil wir wissen, der Mann war schon tot. Und so ist dieses Zeugnis und das, was der Glaube der Naomi hier vorweist, jetzt auch nicht so beeindruckend. Wieso nicht? Ja, weil das war alles andere als Wohlstandsevangelium. Also so ihr Mann ist gestorben, der Mann von Naomi ist gestorben. Die hatten da jetzt nicht wirklich so Bewahrung vor Leid in dieser Welt. Und das war nicht das, was sie so positiv gestimmt hat, diesem Gott zu folgen. Noch war auch eine positiver Glaube von Naomi da, wo sich eine Ruth gedacht hätte, wow, was für ein Vorbild, ich will auch so eine Frau des Glaubens werden. Das lesen wir zum Beispiel in Ruth Kapitel 1, Vers 21, da sagt die Naomi beispielsweise, der Herr hat sein Urteil gegen mich gesprochen, er, der Allmächtige, hat mir bitteres Leid zugefügt. Also ihr seht, hier ist nicht wirklich diese Einladung, folgt meinem Gott, sondern diese Frau Ruth, die hat so dieses potenziell religiös irreführende und sexuell verführerische, als verführerische Ausländerin, hat sie abgelegt, glaubt dem Gott Israels total, trotz der Tatsache, dass er das große Leid in ihrem Umfeld nicht aus der Welt geschaffen hat. Matthäus in der Ahnenreihe und im Geschlechtsregister, er nimmt Bezug darauf. Und so ist das auch bei der vierten Frau, nach Tamar, nach Ruth und auch nach Rahab finden wir hier eben auch Bathseba. Das finden wir dann Vers 6, Matthäus Kapitel 1, Vers 6. David zeugte Salomo mit der Frau des Uria. Eigentlich auch schon ein bisschen krass, dass es hier nicht heißt, David zeugte Salomo mit Bathseba, sondern Bathseba wird identifiziert mit der Frau des Uria. Das ist in dem Sinne nochmal ganz interessant, weil Bathseba wahrscheinlich selber Jüdin war, aber hier Matthäus den Fokus darauf legt, dass Bathseba verheiratet war mit einem Nichtjuden, Uria. Du wirst dich sicherlich fragen, woher ich das weiß. Da wird es dann gleich nochmal eine Bibelstelle zu geben. Aber für den Fall, wenn du dich mit der Geschichte mit David und Bathseba und Uria nicht auskennst, das ist so der Seitensprung des Jahrhunderts, wenn du so möchtest. Die Frau des Uria, eben Bathseba, die ist eben so bekannt geworden, weil König David dann auf ein Himmelfahrtskommando dann Uria in einen Krieg geschickt hat, der stirbt, weil er eben daraus profitieren möchte und Bathseba als seine rechtmäßige Frau zu nehmen. Und wir wissen nicht viel über diese Beziehung, also ob Bathseba das überhaupt wollte, ob sie überhaupt David lieben konnte und ob sie vielleicht Angst hatte, mit so einem tyrannischen König irgendwie unterwegs zu sein. All das wird uns nicht beantwortet. Doch eines will Matthäus hier klar machen. Bathseba ist die Frau eines Ausländers. Und deshalb nennt er sie die Frau des Uria anstatt bei ihrem eigenen Namen. Und vermutlich war Bathseba eine Jüdin, die einen loyalen Ausländer eben geheiratet hat, der am Hof Davids diente und möglicherweise zum Glauben des Volkes Gottes auch konvertiert war. Lesen wir in 2. Samuel Kapitel 11, Vers 11. Und da spricht Uria zu David, die Lade und Israel und Juda wohnen in Zelten und Joab. Mein Herr und meines Herrn Knechte liegen auf freiem Felde. Also die sind nicht in Zelten, weil die eben nicht Israel und Juda sind. die liegen auf freiem Felde. Und ich sollte in mein Haus gehen, um zu essen und zu trinken und bei meiner Frau liegen. So wahr du lebst und deine Seele lebt, das werde ich nicht tun. Also Matthäus, er vertuscht die Tatsache nicht, dass Jesus Bathseba als Vorfahren hat. Im Gegenteil, trotz ihrer zweifelhaften Geschichte bringt sie den Sohn zur Welt, aus dessen Abstammung eines Tages der Retter der Welt, Jesus Christus, geboren wird. Also hier ist mein Fazit. Also eben der Autor des Matthäusevangeliums will seinen Lesern, seinen jüdischen Lesern hier Wichtiges klar machen. Diese Frauen hatten mitunter den stärksten Glauben und gerechteren Lebensstil als Juden und wurden aufgrund dessen Teil von Gottes Volk. Matthäus erklärt auch damit, dass weder Geschlecht, ethische Herkunft, gesellschaftlicher Ruf noch vorausgehende moralische Lebensführung darüber entscheidet, wer Teil von Gottes Volk werden darf. Weißt du, mir geht es nicht so sehr darum, ja, in diesem Format von Context is King, dann Sachen nochmal darüber hinaus mitzugeben als den Kontext. In diesem Fall, weil Weihnachten jetzt wirklich vor uns steht, möchte ich dich herzlich zu einladen. Egal, wo du gerade stehst, wie weit du dich weg von Gott fühlst. Vielleicht bist du ganz nah mit Gott unterwegs, aber dass du dir das so vor Augen führst. Jesus Christus, er ist für alle gekommen, auch für dich. Ist er gekommen. Und deine vielleicht bisherige moralische Lebensführung oder so, wie du Gott eigentlich gesehen hast, das ist vielleicht nicht so entscheidend, wie du manchmal denkst. Dann erkenne doch an Weihnachten Gottes Wesen an. Erkenne doch auch seinen Stammbaum an, woher er kommt. Und ich sagte das eingangs, die Familie, von der Jesus kommt, antizipiert die Familie, für die er gekommen ist. Er ist eben für eine schrecklich nette Familie, wie für dich und für mich, gekommen. Jede gute Story lebt davon, dass ihre ganze Geschichte erzählt wird. Context is King.
Context is King. Das ist die Serie, die Jimmy Hong auf seinem YouTube-Kanal hochlädt im Format von Videos, wo er dann versucht, die Bibel in ihrem Kontext zu erklären. Ich möchte mich bei Jimmy Hong bedanken fürs Zustellen dieses Materials, aber auch bei dir als Zuhörer, dass du Interesse gezeigt hast, dass du eingeschaltet hast und dran geblieben bist. Ich wünsche dir frohe und gesegnete Weihnachten und wir sehen uns dann nächste Woche wie jedes Mal um dieselbe Uhrzeit wieder hier bei Fragen rund um die Bibel. Bis dann!